ARD.
Hallo, mein Name ist Kai Küstner, regelmäßiger Host hier bei Streitkräfte und Strategien. Dies ist eine Folge zum Umgang der Bundeswehr mit traumatisierten Soldatinnen und Soldaten, diesem auch für die Zukunft so wichtigen Thema, denn die Truppe sucht ja dringend Nachwuchs. Es geht um ein Trauma und drei Kriege, den Einsatz, die seelischen Folgen und den Kampf um die Anerkennung dieser Folgen durch die Gesellschaft und den Dienstherren, die Bundeswehr.
Auch in dieser Folge geht es um Krieg und Trauma und um Suizid. Daher diese Warnung. Wenn euch die Themen zu sehr belasten, hört nicht alleine weiter. Wenn ihr Hilfe sucht, wendet euch an die Telefonseelsorge und im Krisenfall an die 112.
Naja, die Bundeswehr musste erstmal lernen, dass es überhaupt psychische Erkrankungen gibt aus den Einsätzen.
Das ist ein ganz hochproblematischer Punkt, dass Soldaten manchmal von Vorgesetzten oder von Mitgliedern des Systems behandelt werden.
Man hat sich das nicht eingestanden. Man will ja nicht krank sein. Ein Soldat ist nicht krank.
Das ist Killed in Action. Staffel 4. Trauma Bundeswehr. Ein Podcast von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Shugaka Silav. Folge 2. Systemfehler.
In dieser Folge geht es um die Ursachen von posttraumatischen Belastungsstörungen. Wir beschreiben den Weg in die Krise, den der ehemalige Zeitsoldat Stefano gegangen ist, der den Plan hatte, sich erschießen zu lassen. Wir fragen, was tut die Bundeswehr, wie behandelt sie, tut sie genug? Und Feldjäger Alex und Sanitäterin Annika schildern uns jene Erlebnisse, die ihr Leben verändert haben.
Der 2. April 2010, Kunduz, Nordafghanistan. Zu diesem Zeitpunkt ist dies eine der gefährlichsten Regionen des Landes. Annika Schröder, Luftlandesanitäterin, in einem beweglichen Arzttrupp, in einer Art Krisen- oder Feuerwehreinheit, hier im Afghanistan-Einsatz, bekommt den Auftrag, das geschützte Lager zu verlassen.
Ja, also wir haben halt den Funkspruch erhalten, sinngemäß, dass die deutschen Truppen draußen im Feuergefecht stehen. Und dass wir einen Verwundeten haben, das war das Lagebild, was wir haben. Ich sag mal, wir haben schon gemerkt, dass wir draußen Stress haben, aber die Bedrohungslage war mir in dem Moment noch nicht so bewusst. Also, dass es da wirklich in dem Moment die nächsten Minuten und Stunden um Leben und Tod gehen wird.
Ziemlich schnell merkt die junge Soldatin, was da draußen los ist. Der Kampf am Karfreitag 2010 wird das schwerste Feuergefecht in der Bundeswehrgeschichte. Annika Schröder ist damals 25 Jahre alt.
Wo wir eben dann massiv beschossen wurden, war mein erster Gedanke, ich werde jetzt sterben. Und mein nächster Gedanke war in dem Moment, es ist mir scheißegal. Und dieser Gedanke, es ist mir scheißegal, ob ich jetzt sterben werde oder nicht, hat meinen Kopf freigemacht. Also ich habe überhaupt keine Angst mehr gehabt. Ich war überhaupt nicht gehemmt.
Annika hat keine andere Wahl, als zu funktionieren. Gleich mehrere Male muss sie in die Gefahren, in die Todeszone hinein. Dort, wo das Gefecht zwischen Taliban-Extremisten und deutschen Fallschirmjägern nahe dem Dorf Isakel tobt.
Also das ging jetzt alles innerhalb von geführten Bruchteilen von Sekunden. Dann gab es halt einen tierischen Schlag, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Dann habe ich mich auf dem Boden wiedergefunden. Mir ist halt erst deutlich später bewusst geworden, dass ich getroffen wurde, weil in meinem Rucksack halt die ganzen Infusionen geplatzt sind. Die Projektile des Feindes sind vom Prinzip her rechts oben in meinen Rucksack eingeschlagen. Ja, und dadurch, dass ich in der Bewegung war, war es halt gefühlt eine Zehntelsekunde, sonst wäre es halt vom Prinzip her in den Thorax reingegangen, dass ich jetzt halt nicht überlebt. Ja, in dem Moment, denke ich, war es halt mein Glück, dass ich so klein und so schnell war. Ja, sonst wäre der eben links rein, beziehungsweise rechts rein, im Oberkörper, links wieder raus, das hätte ich nicht überlebt.
Annika rappelt sich auf und funktioniert weiter. Gefallene Kameraden in Transportpanzer vom Typ Fuchs laden zu müssen, ist unvorstellbar schlimm. Doch Annika muss genau das tun. Dann geht es für sie zum zweiten Mal hinein in die Gefahrenzone. Einen Toten, Hauptfeldwebel Nies Bruns, hat sie bereits in ein Fahrzeug geladen. Nun geht es darum, einen Schwerverletzten zu retten.
Ich habe den Kameraden dann vom Prinzip her, ich nenne es mal, hinter mir hergezogen im Gefecht, weil es ist ja auch unglaublich laut. Wir sind dann wieder nach hinten gelaufen.
Da wurde die ganze Zeit weiter geschossen, während ihr das gemacht habt.
In meiner Erinnerung, ja.
Während Annika uns das alles erzählt, sitzen wir in ihrer Gartenlaube, inmitten idyllischer Landschaft nördlich von Leipzig. Ein merkwürdiges Kontrastprogramm zu den Schilderungen von Kampf, von Tod, von Angst. Annika braucht genau deshalb diesen Ort. Ihr Häuschen mit den Tieren, ihren Pflanzen, die sie pflegt, ihren Hunden. Annis kleine Farm nennt sie das. Hier bei ihr ist die Wiese immer grün, so hat es mal ein Besucher von Annika ausgedrückt. Für die Landschaft stimmt das, für ihren Gemütszustand nur teilweise, wie sich bei unseren Besuchen hier herausstellt. Annika erzählt zum Teil sehr konzentriert und nüchtern, bricht dann aber auch immer wieder in Tränen aus.
Ein kleiner Trost im Karfreitagsgefecht, in diesen vielleicht verhängnisvollsten Stunden in der Geschichte der Bundeswehr in Afghanistan. Die Amerikaner sind zur Stelle, fliegen mit ihren Black Hawk-Helikoptern todesmutig mitten durch den Kugelhagel, bergen Verletzte und fliegen sie aus. Auch dabei hilft die junge Sanitäterin. Sie fährt mit Gefallenen und Verwundeten zum Landeplatz, lädt den Verwundeten in den Black Hawk Medivac und den Gefallenen in den Begleithubschrauber. Doch damit ist es noch nicht vorbei.
Da hatte ich ganz klar den Auftrag dann bekommen, ich sollte den dritten Gefallenen bergen. Und in dem Moment dachte ich schon, also das war tatsächlich mein Gedanke, und jetzt verarschen die mich. Also jetzt wäre ich hier verarscht in dem Moment, weil ich gedacht habe, das dritte Mal reinfahren, wieder Gefallene bergen. Irgendwie hat mein Bauchgefühl mir schon gesagt, das übersteigt hier gerade alles. Und das war ja im Nachhinein auch so.
Das Karfreitagsgefecht dauert 8 Stunden. 3 Soldaten der Bundeswehr sterben, 8 werden schwer verletzt. Ein Ereignis, das sich einbrennt ins Gedächtnis der Truppe, der ganzen Gesellschaft, die bis zu diesem Zeitpunkt von der Politik noch in der Illusion gelassen wurde, das sei kein Krieg in Afghanistan. Erst am Abend, als es bereits dunkel wird, kommt die Sanitäterin Annika Schröder zurück ins geschützte Camp.
Ich weiß auch, dass mein Fahrzeug drinne, wie gesagt, es sah aus wie ein Schlachthaus, wenn man ganz ehrlich ist. Was dann zum Glück der Desinfektor die nächsten Tage sauber gemacht hat mit meinem Fahrer, weil ich konnte es nicht in dem Fahrzeug. Also wir mussten effektiv das Fahrzeug schräg anstellen. Wir haben ja bei den gepanzerten Fahrzeugen unten Bodenablassventile und wir haben effektiv einen Kercher reingehalten. Es ging nicht anders.
Wie es Annika damals seelisch ging, weiß sie nicht mehr, sagt sie heute. Wie es ihrem Körper ging, daran erinnert sie sich sehr genau. Totale Erschöpfung. Und dass es Kohlrouladen und Bohnen in der Kantine gab.
Hat dich jemand gefragt, wie es dir geht?
Ich kann mich nicht dran erinnern. Es kann sein, dass ich es auch einfach vergessen habe. Ich weiß es nicht mehr.
Hast du dich gefragt, wie es dir geht?
Nein. Also ich war damals einfach körperlich am Ende. Also körperlich weiß ich, dass ich wochenlang Muskelkater hatte, gerade in Beinen. Aber mental kann ich es eigentlich nicht sagen. Karfreitag war ja ein Freitag und an dem Ostermontag bin ich die nächste Patrouille wieder mit rausgefahren. Also freiwillig, weil ich auch immer gesagt habe, ich kann die Kameraden, die Verwundeten und auch die Gefallenen, kann ich nicht im Stich lassen. Es ist mein Auftrag, mit rauszufahren.
Annika funktioniert weiter und hat vielleicht auch gar nicht die Zeit, über das Erlebte intensiv nachzudenken. Die nächsten Tage und Wochen verbringt sie vor allem außerhalb des Lagers in weiteren Einsätzen. Sie weiß deshalb auch gar nicht so richtig, wie das Geschehene unter den Kameraden verarbeitet, aufgearbeitet wurde.
2 Wochen danach, da habe ich schon gemerkt, dass was nicht passt. Also ich war sehr, sehr schreckhaft. Ich bin mental nicht runtergekommen. Also ich habe da schon gemerkt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist.
Und weißt du noch, mit welchem Gefühl du dann aus dem Einsatz nach Hause kamst?
Ja, ich wollte noch da bleiben. Ich wollte eigentlich gar nicht nach Hause.
Anfang Juli 2010 fliegt Annika wieder zurück nach Deutschland, wo die Strapazen aber nicht aufhören, wie sie erzählt, auch psychisch. Ein weiterer Kamerad kommt im Oktober 2010 in Afghanistan ums Leben. Das sprengt bei ihr die Grenzen ihrer Belastbarkeit und hat Folgen.
Wie hat sich das geäußert? An die Grenzen gestoßen? Also Schlaf oder Erschöpfung oder Gedanken oder was ging da ab?
Ja, effektiv alles und effektiv dann mit einem totalen Zusammenbruch und einer Einlieferung im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg. In der FU6 dann, weil gar nichts mehr ging.
FU6, das ist die Station für psychisch kranke Soldaten am Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg.
Alex, den ihr aus den ersten Staffeln von Killed in Action kennt, unserem Podcast, in dem es ausführlich um den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr geht, lebt inzwischen mit seiner Frau und seinem Sohn im Haus seiner Eltern im Harz. Das ist eindeutig sein Lebensmittelpunkt, weil es ihm ja nach wie vor schwerfällt, diesen Ort zu verlassen und sich unter Menschen zu begeben. Was für Annika die Natur und die Tiere sind, ist für Alex seine Familie. Es ist das, was ihm Halt gibt. Das Einzige eigentlich, was ihm Halt gibt. Wir haben ihn dort nun schon mehrfach besucht, 2019 zum ersten Mal und zuletzt im Februar dieses Jahres, also 2025. Immer wieder wird dieser Zwiespalt deutlich bei Alex, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte. Wie sehr er nach wie vor einerseits an den Soldatenberuf glaubt und wie tief verzweifelt er genau deshalb ist, aus seiner Sicht fallen gelassen worden zu sein von der Bundeswehr.
Nicht ganz klar ist, ob sich die beiden, Annika und Alex, je begegnet sind. Bewusst ist es jedenfalls nicht passiert. Aber im selben Einsatzkontingent wie die Sanitäterin Annika war auch Feldjäger Alex ab Frühjahr 2010 in Kundus. Für ihn ist es der erste Auslandseinsatz.
Und genau wie Annika sagt Alex, ich habe mich darauf gefreut. Schließlich ist es ja das, wofür man ausgebildet wird. Und dann schon nach wenigen Tagen das Karfreitagsgefecht. Während dieses Gefechts ist Alex ein paar Kilometer entfernt vom eigentlichen Feuerkampf. Sein Auftrag an diesem Tag, das afghanische Polizeihauptquartier zu sichern, damit es nicht von den hunderten Taliban überrannt wird. Und auf dem Weg dorthin erlebte Alex die Szene, die sein Leben für immer verändern wird. Sein Fahrzeug steht still, weil sich vor der Polizeistation ein Stau gebildet hat. Die Taliban feuern eine russische Panzerfaust ab, und zwar direkt in seine Richtung.
Und in dem Moment gucke ich nach vorne und sehe im weiteren Straßenverlauf, wie auf einmal was aufblitzt. Und ich habe genau da hingeguckt, genau in die Richtung, wahrscheinlich als einziger von meinem Fahrzeug. Und habe diesen Lichtblitz fokussiert. Und hab den auf einmal auf mich zufliegen sehen. Also ich habe dann einen Tunnelblick gekriegt, kann man eigentlich sagen. Die Zeit wurde irgendwie langsamer. Das kann sich keiner vorstellen, das ist aber wirklich so. Und so das letzte Ding, bevor es so knapp vor uns war, war so, habe ich meiner Freundin eigentlich heute schon gesagt, dass ich sie liebe. Und was wird aus meiner Familie? Geht sie daran kaputt oder nicht? Und das ist alles in diesen paar Millisekunden hat das stattgefunden. Und da kann ich mich heute noch dran erinnern, das hat sich so eingebrannt in das Hirn.
Die Panzerfaust verfehlt das Fahrzeug haarscharf. Genau wie Annika zieht auch Alex seinen Einsatz nach diesem traumatischen Karfreitag eisenhart durch. Beide wollen ihn durchziehen.
Eine weitere Szene, die Alex nicht vergessen wird, obwohl bekannt ist, dass auf einer Straße an vier Stellen Sprengsätze vergraben sind, sieht ein Vorgesetzter keine andere Möglichkeit, als eine Fahrzeugkolonne, deren Teil auch Alex ist, darüber fahren zu lassen, weil die Männer ins Lager zurück müssen. So hat Alex es uns erzählt.
War dann aber so, dass unsere Vorgesetzten gesagt haben, nee, wird so gemacht. Aufsitzen, Arschbacken zusammenkneifen und ja, mal gucken, ob es gut geht. Ne? Und dann sagt er, jo, und beten. Da weiß ich noch, wie ich so, glaube ich, in dem Moment so irgendwie sogar die Augen ein bisschen zusammengekniffen habe, weil ich jetzt wirklich damit gerechnet habe, scheiße, das kann jetzt echt hochgehen hier. Weil wir wussten, wie krass ist das denn? Ja, auf einen Meter genau weiß ich, dass da liegt eine Bombe und ich fahre da jetzt einfach drüber. So, und dann sagt er, check, noch drei. Dann sind wir zum nächsten Punkt gefahren. Genau wieder das Gleiche. Geschwindigkeit erhöhen, Fahrbahn Mitte beten. Check, noch zwei. Noch ein. Geschafft. Und dann hat er gesagt, Kamerad, heute ist kein Tag zum Sterben. Aber er als Kommandant konnte da ja nichts für. Ja.
Alex überlebt diese Fahrt und er kehrt heim, aus Nordafghanistan nach Norddeutschland, zu seiner Frau Jessie. Vermeintlich unverletzt, aber das stimmt nur für seinen Körper, nicht für seine Seele. Alex geht es nicht gut, aber erst Monate später wird ihm klar, dass ihn der Karfreitag und die Wochen danach innerlich verändert haben. Bei einer dienstlichen Autofahrt auf dem Beifahrersitz eines Kameraden seiner Einheit im westfälischen Augustdorf erlebt er seinen ersten Flashback, als die beiden in eine Radarfalle hineinfahren.
Und eine Radarfalle blitzt rot. Und eine Panzerfaust, die auf einen zufliegt, ist auch rot. Genau das gleiche rot. Dann habe ich irgendwann, bin ich dann wieder zu mir gekommen und habe dann gemerkt, was da jetzt passiert ist. Und habe gemerkt, dass ich zusammengesunken war auf dem Sitz, dass ich Schweißausbrüche hatte, dass ich nicht reden konnte. Kein Wort mehr. Ich habe nur noch irgendwie gestammelt. Da lief alles ab. Alles Negative, was man irgendwie fühlen kann, das kam auf einmal hoch. Das ist, als hätte man einen Eimer ausgekippt. Da ging gar nichts mehr. Und trotzdem bin ich da nicht zum Arzt gegangen, weil ich dachte, naja, da habe ich mir wieder schön geredet.
Schon im Einsatz, noch in Kundus, bekommt Alex Schlafstörungen. Er verbringt die Nächte zum Teil rauchend vor seiner Stube. Zurück in Deutschland wird das nicht besser. Seine Frau, Jessie, erzählte uns damals, er sei immer stiller geworden, in sich gekehrt.
Er war halt mehr so zurückgezogen auf einmal. Man musste viel aus ihm rausquetschen, weil er kaum noch was erzählt hat. Er wollte eigentlich immer mehr so seine Ruhe haben.
Aber auch wenn die Einsatzbilder als Endlosschleife in seinem Kopf laufen, tagsüber und nachts, dass er ernsthaft krank sein könnte, den Gedanken verwirft Alex immer wieder. Hilfe zu suchen, zum Arzt zu gehen, kommt für ihn nicht in Frage.
Es gab zwar im Nachhinein so Punkte, wo man sagen kann, ja, guck mal, aber das war doch so und so, da hätte man das versehen können. Man hat sich das nicht eingestanden. Man will ja nicht krank sein. Ein Soldat ist nicht krank. Ich war früher nie krank, nie. Ich bin immer, egal wie hart der Dienst war, bin ich immer gerne zum Dienst gegangen.
Damals, 2010, ist es ein Tabu, sich eine Schwäche oder gar eine psychische Erkrankung einzugestehen. Ein Weichei, ein Schwächling, verletzlich zu sein, für einen Soldaten undenkbar. Was die innere Barriere, sich ärztliche Hilfe zu suchen, noch unüberwindlicher macht als bei einem Zivilisten.
Das ist die eine Ebene, der seelisch verwundet heimgekehrte Soldat. Und dann ist da die andere Ebene, das System Bundeswehr, das sich in den letzten 15 oder 20 Jahren ganz sicher weiterentwickelt hat. Aber 2010? Arndt Steinmeier vertrat und vertritt als Anwalt mehrere tausend psychisch Kranke in Rechtsstreitigkeiten mit der Bundeswehr.
Naja, die Bundeswehr musste erstmal lernen, dass es überhaupt psychische Erkrankungen gibt aus den Einsätzen, weil man ja immer auch davon ausgegangen ist, die Bundeswehr macht keine allzu robusten Einsätze, das sind mehr so ein bisschen Unterstützungs- und Hilfseinsätze und da wird schon nichts passieren und erst recht keine psychischen Erkrankungen. Punkt eins und Punkt zwei ist, dass diese Erkrankungen eben nicht regelmäßig sofort nach dem Einsatz auftauchen, sondern erst ein bisschen zeitlich verzögert. Sodass man also in den ersten Einsatzjahren gedacht hat, ja, das funktioniert schon. Und dann wurden die Einsätze eben tatsächlich doch härter und robuster. Und die ersten Traumatisierten kamen und haben sich gemeldet. Und da hat man dann eben gesehen, das funktioniert alles nicht so ganz richtig. Darauf sind wir nicht eingestellt.
Womit wir wieder beim Thema Ehrlichkeit sind, einem Dauerthema bei Killed in Action. Bis zum Karfreitagsgefecht, in dem Annika und Alex fast ihr Leben verloren, weigerte sich die Bundesregierung beim Afghanistan-Einsatz von Krieg zu sprechen. Und wie hat es der ehemalige Wehrbeauftragte Reinhold Robbe so schön ausgedrückt, vom Brunnenbohren kriegt man keine posttraumatische Belastungsstörung. Heißt also, wie soll der einzelne Soldat sich eingestehen, dass er eine PTBS hat, wenn der oberste Dienstherr und die Politik ihm vorgaukeln, es ist gar nicht gefährlich da unten.
Bei Alex jedenfalls dauert es über ein Jahr, bis er sich Hilfe holt, weil es dann irgendwann gar nicht mehr anders geht. Nachdem ihn die Bundeswehr, nicht wissend um seine Krankheit, um Ostern, also dem Jahrestag des Karfreitagsgefechts, für verschiedene Nachtschichten eingeteilt hat und er Fernsehnachrichten schaut.
Ich wollte keinen Dienst machen an dem Wochenende, weil ich wollte diese Scheiße vergessen. Ich wollte diese Bilder, die ich jetzt ein Jahr im Kopf hatte, wollte ich vergessen. Jetzt werde ich damit bombardiert, weil ich da in diesem scheiß Nachtdienstbetrieb sitze und diese Bilder in Dauerschleife erstmal im Fernseher kommen und dann noch in meinem Schädel. Und ich sitze da mit einer scharfen Knarre neben einem Waffenschrank. Ja, aber das wusste halt keiner, ne? Aber da habe ich halt schon gemerkt, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Das sind genau die Momente, in denen Alex, während er erzählt, einen Puls von über 130 hat. Er hat ja in diesen Interviews, die wir mit ihm geführt haben, regelmäßig seinen Puls gemessen, immer wenn er sich zu sehr aufregte. In seiner Verzweiflung wendet sich Alex damals an die Militärseelsorge.
Wieso, was haben Sie denn? Und dann, die haben dann eine Frage gestellt, wie geht's Ihnen denn? Also sie haben nicht gesagt, wieso, was ist denn Schlimmes passiert? Und so, ja, seit dem Einsatz ist irgendwie alles anders. Ja, was denn für ein Einsatz? Ja, letztes Jahr der Einsatz. Wieso, wo waren Sie denn? Na, ich war in Afghanistan. Scheiße, sagte der Pfarrer. In welchem? Im 22. deutschen Einsatzkontingent. Wo? Kundus. Ach du Scheiße. Das war die Aussage. Und dann eine Frage. Wie geht's Ihnen denn? Da kam der Zusammenbruch. Da sitzt dann Oberfeldwebel und dem laufen die Tränen. Der weiß nicht warum. Der konnte es nicht in Worte fassen. Und dann hat er gesagt, ich werde mit ihrem Chef reden. Ich werde dafür sorgen, dass sie im Schichtdienst erstmal rauskommen. Aber sie werden mir jetzt was versprechen. Das mache ich nur, wenn sie mir eins versprechen. Ja, was soll ich denn machen? Sie werden im Anschluss an dieses Gespräch, rauchen wir noch zusammen eine, dann gehen sie runter in den Sanitätsbereich. Sie werden das, was hier passiert ist, erklären, mit einem Arzt besprechen und sie werden sich an ein Bundeswehrkrankenhaus wenden und überwiesen werden, um zu überprüfen, ob sie ein Kriegstrauma haben. Und das wollte ich nicht, aber dann kam ich nicht mehr aus der Nummer raus. Das habe ich dem versprochen, dann bin ich da runtergegangen. Habe ich gesagt, ja, da wird eh nichts sein, vielleicht überarbeitet, irgendwas, keine Ahnung. Läuft halt gerade alles scheiße.
Alex hält sein Versprechen und geht zum Truppenarzt, wird schließlich ins Traumazentrum der Bundeswehr in Hamburg eingewiesen.
Und nach anderthalb Wochen habe ich dann den Entlassungsbrief bekommen, wo dann eine Diagnose drauf stand, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Da stand drauf PTBS.
PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Die ist heilbar, theoretisch jedenfalls. Je früher sie erkannt und behandelt wird, desto besser. Das geht in der Bundeswehr aber anders als im Zivilleben. Soldatinnen und Soldaten werden von Truppenärzten und in Bundeswehrkrankenhäusern versorgt. Besteht ein Verdacht auf PTBS, dann geht die Soldatin oder der Soldat zunächst zum Truppenarzt, der eine Art Hausarzt ist, sagt der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr, Professor Dr. Peter Zimmermann.
Darauf folgend in der Regel dann eine Vorstellung in einer psychiatrischen Ambulanz der Bundeswehr. Die gibt es in den Bundeswehrkrankenhäusern. Die Ambulanzen bemühen sich auch für Einsatzversehrte schnelle Termine anzubieten. Dann gibt es ein Fachgespräch. In diesem Fachgespräch wird dann auch richtig schon ein Facharztbefund erstellt, wo dann eine Diagnose drin steht, die dann wiederum Grundlage ist, zum Beispiel für Anträge auf Entschädigung oder Ähnliches. Gleichzeitig wird auch ein therapeutisches Konzept geplant.
Ihren Arzt können sich Soldaten, anders als Zivilisten, nicht aussuchen. Sie bekommen nur die Behandlung beim Truppenarzt und in Bundeswehreinrichtungen bezahlt. Zum Problem wird das, wenn Soldaten einen Verdacht auf einsatzbedingte PTBS haben und nun festgestellt werden soll, wie krank sie sind, was ihnen dafür zusteht und ob sie weiterarbeiten können oder dienstunfähig sind. Dann kommen Bundeswehrärzte in eine Doppelrolle. Sie tragen einerseits zu Gutachten bei, die über Geldzuwendungen und über die berufliche Zukunft in der Truppe mitentscheiden. Und andererseits sind sie ja Ärzte, die den Patienten helfen sollen. Diese Doppelrolle ist im zivilen Leben undenkbar. Ein Zivilist kann jahrelang jede Woche zur Therapie gehen und der Arbeitgeber wird es nie erfahren. Bernhard Drescher vom Bund Deutscher Einsatzveteranen sieht darin einen Systemfehler.
Aber dennoch ist gerade, weil da ja immer parallel auch dieser Verwaltungsvorgang geknüpft ist mit Gutachten und mit Anträgen und Beweisen, erkennt man natürlich sehr klar, dass diese militärischen Ärzte auch einen Doppelhut aufhaben. Sie sind auch Vertreter des Dienstherrn. Deshalb günstiger wäre es, wenn es innerhalb der Bundeswehr hier zivile Ärzte mit der Expertise geben würde, die der Betroffene nicht unbedingt mit dem Dienstherrn und dem System Bundeswehr verbindet.
Genau dies ist ein Thema, das sich durch den Kampf der Soldatinnen und Soldaten gegen die Bürokratie hindurchzieht. Ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient ist da schwer vorstellbar. Annika Schröder hat in den Augen ihres Truppenarztes lange einen gesunden Eindruck gemacht, zum Beispiel, obwohl es ihr schlecht ging. Sie wollte ja weiter arbeiten. Die zivile Ärztin Ulrike Schmidt sieht genau da ein Problem.
Das ist ein ganz hochproblematischer Punkt, dass die Soldaten, wie Sie sagen, manchmal von Vorgesetzten oder von Mitgliedern des Systems behandelt werden.
Professor Peter Zimmermann, PTBS-Beauftragter der Bundeswehr, hält es für einen möglichen Vorteil, wenn alles in einer Hand liegt.
Der Truppenarzt ist eigentlich der, also sprich der Hausarzt, der bei der Bundeswehr beides macht. Sowohl die Akutbehandlung als auch die Wiedereingliederung zum Beispiel zu strukturieren. Und ich wüsste jetzt persönlich kein schwerwiegendes Fachargument, was dagegen spricht. Es ist aus einer Hand. Und es ist aus meiner Sicht als Psychiater auch sinnvoll, beide Elemente miteinander zu verknüpfen.
Bei Alex hatte es mehr als ein Jahr gedauert, bis er Hilfe bekam. Und der Feldjäger ist sicher kein Einzelfall, dahingehend, dass wertvolle Zeit verstreicht, bis die Medizin zum Zuge kommt. Sei es, weil der Patient die Erkrankung zunächst nicht wahrnimmt, weil sie ihn schleichend heimsucht oder er sie nicht wahrhaben will. oder sei es, weil Bundeswehr und Gesellschaft 2010-2011 noch nicht so weit waren, einzugestehen, dass es hier ein Problem gibt. Mittlerweile aber gibt es durchaus Fortschritte zu verzeichnen.
Ich habe den Eindruck, dass die Trauma-Hilfezentren, so wie sie momentan sind, sehr gut sind, allen Standards entsprechen und das hervorragend machen. Ich habe aber den Eindruck, dass es immer noch zu wenig Plätze sind. Therapie dauert ewig. Mit jemandem, der sowas erlebt hat, muss man 60 bis 80 Einzelstunden arbeiten. Und dann gucken, wie sie es entwickeln und dann vielleicht nochmal 20 bis 30 Stunden hinterher schieben.
Fachkräftemangel also auch hier. Aber die zivile Ärztin Ulrike Schmidt ist nicht die einzige, die grundsätzlich erstmal das mittlerweile vorhandene medizinische Auffangnetz der Bundeswehr lobt. Selbst der oft kritische Veteranenverband würdigt, ein erkrankter Soldat sei zunächst mal in sehr guten Händen im System Bundeswehr. Aber nun haben es die Streitkräfte aufgrund der existenziellen Bedrohung, der ihre Soldaten gerade im Einsatz ausgesetzt sind, mit besonders schweren Fällen zu tun.
Und besonders schwer hatte es auch Stefano getroffen, Zeitsoldat. 2008 und 2011 war er in Afghanistan im Einsatz, kommt traumatisiert zurück, beginnt zu trinken. Seine Frau fleht Truppenarzt und Verantwortliche an, ihr Mann brauche Hilfe. Stefano unternimmt Suizidversuche. Und dann weiß der 44-Jährige keinen Ausweg mehr. Er packt Waffenattrappen in eine Tasche, steigt in sein Auto und fährt von der Kaserne in Unna aus los. Er kommt in Ulm an.
26. Januar 2024, 18.54 Uhr. Stefano B. hat in einem Café in der Ulmer Innenstadt Geiseln genommen. Die Waffenattrappen sehen täuschend echt aus. Jetzt entlässt er eine Geisel nach der anderen aus seiner Gewalt. Eine Geisel behält er bei sich und wartet mit ihr auf den Zugriff der Polizei. Das rekonstruiert das Gericht später, wie im Urteil nachzulesen ist.
Währenddessen erzählte B. von seiner Familie, berichtete von seinen Einsätzen in Afghanistan, seinen früheren Alkoholproblemen, seiner posttraumatischen Belastungsstörung und seinem Wunsch zu sterben.
Doch nach mehr als einer Stunde ist immer noch kein Zugriff erfolgt. Stefano verlässt mit der Geisel das Gebäude, hält ihr die echt aussehende Pistolenattrappe an den Kopf und tritt hinaus auf den Münsterplatz. So steht es im Urteil.
Er ging davon aus, dass bei dieser Lage die Einsatzkräfte die von ihm ausgehende Gefahr als so groß einschätzen würden, dass sie ihn, wie von ihm beabsichtigt, töteten.
Und bis er dann die Entscheidung getroffen hat, mit der letzten Geisel vor die Tür zu gehen, ihr die Waffe an den Kopf zu halten und dann eben durch den finalen Schuss der Polizei getötet zu werden.
Sagt Andreas Eggert vom Bund Deutscher Einsatzveteranen.
Tatsächlich gab ein Polizeibeamter in der Folge mehrere Schüsse auf B ab, um die Gefährdung der Geisel und weiterer Personen durch den aus Sicht der Polizei mit scharfen Waffen ausgerüsteten B zu beenden. B wurde im Gesicht und am linken Oberarm getroffen und ging zu Boden.
Und in dem Moment war, als ich die Rahmenbedingungen gelesen hatte, für mich war klar, das ist Stefano gewesen. Also das Gefühl war mir einfach da.
Der Ulmer Münsterplatz am Abend weiträumig abgesperrt. Um kurz vor 19 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Einsatzort ein Café.
Es sind Schüsse gefallen und die Geisel ist unverletzt. Und auch die anderen Personen in diesem Ulmer Café scheinen unverletzt zu sein.
Der 44-Jährige wird bei dem Zugriff der Spezialeinsatzkräfte schwer verletzt. Während er ins Krankenhaus gebracht wird, kursieren bereits erste Gerüchte. Der Tatverdächtige soll Polizisten gegenüber geäußert haben, er sei Soldat und wolle erschossen werden.
Er hat eine Straftat begangen und dafür gehört er bestraft. Nichtsdestotrotz hat er das nicht in böser Absicht getan, sondern in der Absicht, sein Leben zu verlieren, damit er nicht mehr leiden muss unter dem, was er im Einsatz erlebt hat.
Andreas Eggert wusste von der Verzweiflung Stefanos. Verzweiflung über seine Erkrankung, aber auch über das Verhalten der Bundeswehr. So stellt später auch das Landgericht Ulm fest, dass es bei dem Plan, sich spektakulär vom SEK erschießen zu lassen, nicht nur um Selbstmord ging.
Gleichzeitig sah er in dieser Art des Suizids eine Möglichkeit, öffentlichkeitswirksam auf seine missliche Lage aufmerksam zu machen. Denn er war wütend und verletzt, weil ihm bislang kein Therapieplatz zur Verfügung gestellt worden war.
Stefanos Frau hatte Mails geschrieben, um einen Therapieplatz für ihren Mann zu bekommen. Der Truppenarzt ließ ihr ausrichten, sie solle sich nicht mehr melden. Eine Traumatherapie in einem Bundeswehrkrankenhaus hatte Stefano nicht bekommen. Frühestens in einem Jahr, Ende 2024, wäre die möglich gewesen, wegen der langen Wartelisten. So lange konnte er nicht warten, und er entwickelte den Plan, sich von der Polizei erschießen zu lassen. Andreas Eggert.
Die Bundeswehr, die Verantwortlichen der einzelnen Stellen bei der Bundeswehr, haben die Brisanz der Lage nicht erkannt, wie oftmals. Also, sie dürfen nicht passieren, solche Dinge. Und ich nenne das ganz klar in diesem Fall auch Versagen der Bundeswehr in allen Bereichen.
Wir haben die Bundeswehr um eine Stellungnahme zum Fall Stefano und zu den Vorwürfen gebeten. Die verweist jedoch auf den Daten- bzw. Patientenschutz und die Persönlichkeitsrechte und äußert sich deshalb nicht zu konkreten Einzelfällen und auch nicht zum Fall Stefano. Jedoch, so heißt es in der Antwort einer Sprecherin des Verteidigungsministeriums, ist sich die Bundeswehr der besonderen Fürsorgepflicht gegenüber den Soldatinnen und Soldaten bewusst. Stefano hat vor Gericht vollumfänglich gestanden. Das Gericht verurteilte ihn zu 6 Jahren Haft und Unterbringung in der Psychiatrie. Die Kugel, die ihn im Gesicht getroffen hatte, riss ihm den Unterkiefer weg. Zu seiner Frau und seinem Sohn hat der ehemalige Soldat unregelmäßig Kontakt.
Jessie, die Frau von Alex, sagt heute, das mit dem Heilungsprozess bei ihrem Mann hat überhaupt nicht funktioniert. Ist Alex, wie ihm ein Kamerad mal bestätigte, unglücklicherweise durch alle Raster gefallen? Hat er einfach Pech gehabt? Oder steckt der Fehler im System? Jessie mit ihrem gemeinsamen kleinen Sohn, der Anker im Leben von Alex, ist mit ihrem Mann durch die Hölle gegangen, erzählt sie uns in deren Häuschen im Harz.
Das ist einfach so, wo ich sage, diese Aufklärung muss besser sein und die medizinische Versorgung dahinter muss besser werden. Ne? Sie wissen alle nicht, wie man mit Erkrankten umgeht. Das ist es einfach. Sie wissen es nicht, weil einfach keine Ahnung von dieser Erkrankung hat. Das ist einfach so mein Empfinden. Ja, genau. Stempel auf oder, wie sagt er immer so schön, Scheiße-Magnet. Ja, ist einfach so. Also wie gesagt, es kennt sich keiner mit dieser Krankheit aus. Da kann mir jeder was erzählen, was er möchte. Nur der Erkrankte selber kann sagen, wie fühle ich mich. Weil jeder PTBS-Erkrankte ist ja auch wieder anders. Ja.
Ist ja nicht wie eine Autowaschenlage. Gehst du dreckig rein, kommst sauber raus. Das checken die Leute nicht. Das checken auch die von den Ämtern nicht. Das checken Zivilisten nicht. Tastaturhelden sowieso nicht. Ja. Und das ärgert einen, das frustriert einen und darum auch immer die Dämpfer. Es kommt immer wieder einer drauf. Aber man unterstellt den Leuten, den Patienten, die krank sind, eine Boshaftigkeit. Das ist so, als wenn ich einem Rollstuhlfahrer sage, ach, du willst doch nicht laufen. Du könntest doch hundertprozentig laufen. Stell dir mal nicht an.
Für die Behandlung von PTBS gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt eine Behandlung mit Medikamenten und Psychotherapie, wie bei anderen psychischen Krankheiten auch. Sie kann stabilisieren und lindern. Und dann gibt es die eigentliche Traumatherapie. Bei PTBS wird oft die Expositionstherapie angewandt. Und die bekannteste ist EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Dabei geht man davon aus, dass es ein traumatisches Erlebnis gab, das die PTBS ausgelöst hat, weil es im Gehirn nicht richtig verarbeitet und abgelegt wurde. Darum die Flashbacks, bei denen die Patienten getriggert werden und dann das Gefühl haben, ich werde jetzt beschossen, es passiert jetzt gerade wieder. Mit EMDR versucht man dafür zu sorgen, dass das Gehirn das Erlebnis verarbeitet, dass das Gehirn es richtig ablegt und dass anschließend klar ist, es ist vorbei. Das traumatische Ereignis fand in der Vergangenheit statt. Der Patient ist in Sicherheit. Dafür muss das Erlebnis hochgeholt werden und der Patient bewegt dabei seinen Blick von links nach rechts. Dr. Ulrike Schmidt arbeitet genau damit.
Das heißt, man lässt sich nicht einfach erzählen, ich war da und da im Einsatz und dann wurde der und der angeschossen, sondern man reinszeniert das und zwar wiederholt. Man guckt auf allen sensorischen Ebenen, was habe ich dort gesehen? Wie sah es genau aus? Welche Farbe? Wie sah der Mensch aus? Wie sah die Wunde aus? Wie sah der Kopf aus, nachdem ich da reingeschossen habe? Was habe ich gehört? Was habe ich gefühlt? Was habe ich gerochen? Das muss sehr detailliert erzählt werden. Das ist hochbelastend für die Betroffenen.
EMDR gilt als hochwirksam und ist in allen wichtigen internationalen Leitlinien erste Wahl bei PTBS. Die Methode erfordert viel Wissen, Erfahrung und Fingerspitzengefühl. Es sind noch nicht sehr viele Therapeutinnen und Therapeuten in der Technik geschult. Die Bundeswehr arbeitet in ihren Krankenhäusern auch mit alternativen Heilmethoden wie Akupunktur und forscht an tiergestützter Therapie mit Hunden und Pferden. Nach solchen Interventionen brauchen PTBS-Erkrankte aber oft auch noch eine ambulante Gesprächstherapie.
Annika, die Sanitäterin, will lange nicht wahrhaben, dass sie krank ist. Dabei erlebt sie kein halbes Jahr nach ihrer Rückkehr ihren Zusammenbruch und erhält nach ihrer Einlieferung in die Klinik dieselbe Diagnose wie Alex.
Also diagnostiziert wurde damals in 2010 eine posttraumatische Belastungsstörung.
Die auf den Einsatz zurückging und die Erlebnisse?
Nach meiner Bewertung her, ja.
Und was war die Empfehlung? Also was solltest du tun? Was konntest du tun? Was wurde dir angeboten?
Also ich kann mich da nicht mehr wirklich dran erinnern. Ich weiß es nicht mehr, weil ja auch so viele Klinikaufenthalte dann gefolgt haben.
Danach sieht es fast so aus, als sei sie genesen. Annika will nach außen den Eindruck erwecken, sie sei fit. Geht auf einen Lehrgang in die USA, will vorankommen in der Bundeswehr, will beweisen, dass sie sich als Frau durchsetzen kann.
Das war auch maßgeblich mein Antrieb, die ganzen Jahre danach weiterzumachen, ne? Weil ich mir auch gesagt habe, schon während ich in dieser Kehle im Gefecht stand, dass ich gesagt habe, ich werde darüber sprechen, ich werde diese Erfahrung nicht mit ins Grab nehmen. Wo das herkam, weiß ich damals nicht, aber das Bauchgefühl war schon, ich spreche darüber, ich bilde das aus, das war mein Antrieb für die nächsten Jahre. Ich will nicht, dass die Erfahrung verloren gehen, weil viele können nicht drüber sprechen.
Doch so fit, wie Annika das sich und ihrem Umfeld einredet, ist sie nicht. Sie leidet, genau wie Alex und wie Robert.
Robert Müller war einer der allerersten Soldaten überhaupt, die nach Afghanistan gingen. Das war im Frühjahr 2002. In Staffel 3 unseres Podcasts ging es um diese Anfangszeit des Einsatzes und um die Fehler, die gemacht wurden.
Christoph, du hast ja damals zusammen mit Shugaka, die Kamera dabei hatte, Robert in den Bergen in der Schweiz noch, wo er ja lange lebte, interviewt. Er hat damals in einem Hotel gearbeitet. Jetzt ist er zurück in Norddeutschland, in Stade. Und da habe auch ich ihn kennengelernt. Auch Robert haben wir ja mehrfach getroffen, in unterschiedlichen Gemütszuständen angetroffen. Manchmal hat man den Eindruck, der ist so geerdet und so selbstbewusst, so kämpferisch auch, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass er nachts kaum schläft, dass ihn Suizidgedanken quälen. Wenn er allerdings erzählt, was er im Kosovo und in Afghanistan erlebt hat, dann wundert es einen nicht mehr.
Robert ist Fallschirmjäger und wurde bei seinem ersten Afghanistan-Einsatz als Diensthundeführer eingesetzt. Eindringlich beschreibt er die Szene, die ihn fast das Leben, ganz sicher aber seine Gesundheit gekostet hat. Als nämlich Kameraden in Kabul eine im Boden verbuddelte alte russische Rakete zu entschärfen versuchen. Robert steht ganz in der Nähe, als die Rakete explodiert.
Ich weiß noch, dass ich in einem Feuerball war, durch Luft geschleudert wurde, ab dem Moment alles in Schwarz-Weiß gesehen habe und so zeitverzögert. Ich glaube, das ist der Moment, das habe ich mit meinem Therapeuten auch viele Jahre später gesprochen, wo der Körper auf Adrenalin fährt. Alle Sinnesorgane, Ohren, Nase, Augen, Mund, fahren auf Notstrom und man will nur noch überleben.
Dass ihn diese Szene ein Leben lang quälen wird, ist Robert aber zu diesem Zeitpunkt, 2002, noch lange nicht bewusst. Er wird nach Deutschland ausgeflogen, bekommt Ersatz für seine zwei zerstörten Trommelfelle, ist körperlich relativ rasch wiederhergestellt und meldet sich zurück zum Dienst.
Dass Robert, genau wie Alex, schlecht schläft, dass der Feuerball in seinen Träumen weiter auf ihn zurast, hält Robert zunächst für normal. Daran, dass ihn mal irgendjemand gefragt hätte, wie es ihm gehe nach seinen Erlebnissen, kann er sich nicht erinnern. Die psychologische Nachsorge, in Anführungsstrichen, begann in Roberts Fall mit einer Begutachtung 6 Monate nach seinem Einsatz.
Ich saß dort mit meinem alten Psychiater, mit einem Oberfeldarzt zusammen. Bei einer Zigarette konnte man damals noch im Büro rauchen. Und er hat mir erklärt, das ist wie beim Fahrradfahren. Wenn man vom Fahrrad fällt, muss man auch sofort wieder aufsteigen und weiter Fahrrad fahren. Ja. Also gehe ich ja nochmal nach Afghanistan. Und so bin ich ja nochmal nach Afghanistan in den Einsatz gegangen.
2-mal geht er zurück, 2003 und 2005. Rückblickend weiß er, das war keine gute Idee. Das noch nicht diagnostizierte Trauma ist wieder da. Die Trauma-Expertin Ulrike Schmidt überrascht das nicht.
Wenn jemand, der eine psychische Erkrankung hat oder eine PTBS hat, nochmal in den Einsatz geschickt wird, ohne dass eine entsprechende Behandlung erfolgt ist und derjenige wieder gesundet ist, dann wird die Traumadosis natürlich erhöht und die Bewältigungsmechanismen, die psychologischen, die biologischen, überrannt. Das ist so.
Eine Gewöhnung also tritt nicht ein. Das hat uns Ulrike Schmidt, die Trauma-Expertin, erklärt. Es ist rückblickend eigentlich kaum zu fassen, dass der psychisch schwer kranke Robert Müller sich 7 Jahre lang durch sein Leben und durch weitere Einsätze schleppt, ohne je psychische Hilfe angeboten bekommen oder sie selbst gesucht zu haben. Bis zum Jahr 2009, wegen eines Ausschlags, geht er zu einer Hautärztin. Damals wiegt der 1,85 Meter Mann noch 70 Kilo.
Ich habe nur noch 4 Stunden geschlafen, maximal über einen langen, langen Zeitraum. Essstörung, Trinkstörung. Und ich hatte einen Hautausschlag und dann fragt die mich, haben Sie Stress? Wie geht's Ihnen? Und dann bin ich zusammengebrochen. Embryonale Haltung und ich bin so sozialisiert gewesen, ich hätte niemals vor einer Frau geweint. Niemals. Und ich habe Rotz und Wasser geheult in diese Embryonalhaltung und die hat mich zwangseingewiesen. 2009. Und so bin ich in die Psychiatrie gekommen und wurde erstmal gegroundet. Und da war ein Arzt, der hat das dann aufgefangen. Und der hat dann auch das zweite Mal gefragt, wie kann ich Ihnen helfen?
Du bist aber nicht dann selber in diesen Jahren auf die Idee gekommen, vorher zum Arzt zu gehen. Also.
Ich hielt das für, es ist ja normal, wer sowas erlebt und überlebt, dann schläft man halt schlecht. Aber ich konnte das nicht zuordnen, weil das der wesentliche Punkt ist, wir hatten zu dem Zeitpunkt kein Versorgungsgesetz, was traumatisierten, psychisch erkrankten Soldaten hilft. Und wenn das ja nicht da ist, wie soll denn jemand fragen, kann ich Ihnen helfen, wie geht's dir? Es gab es einfach nicht.
Robert trifft, wie Annika und Alex, auf 2 Probleme. Die eigene Scham und die Bundeswehr, die damals in diesen ersten Jahren des Afghanistan-Einsatzes auf die Traumatisierung ihrer Soldaten überhaupt nicht eingestellt war.
Also den Kameraden, die körperliche Schäden hatten, denen wurde sofort geholfen. Also den Kameraden, wo man sehen konnte, die haben eine körperliche, denen wurde sofort geholfen. Die haben alles gekriegt. Wir haben es nicht bekommen. Sieht man unsere Verwundung nicht und wir haben auch nicht darüber geredet, muss man auch sagen. Aber warum sollen wir denn darüber reden? Um im falschen Megabataillon dann als Schwächling, Feigling oder dass man dann keinen Dienst mehr macht? Ich wollte immer ein Krieger sein. Und dann redet man über sowas, vermeintliche Schwäche nicht. Und das ist die Erfahrung, die ich einfach so mitgenommen habe und das Selbstverständnis war einfach, wir reden nicht über Schwächen. Heute weiß ich, dass es genau andersrum ist.
Wir sind im Moment dabei, uns im Rahmen auch unserer Vorbereitungen auch mögliche Szenarien der Landes- und Bündnisverteidigung noch mehr auch um eine Ausbildung von Vorgesetzten zu bemühen und planen auch die Erarbeitung noch von mehr Konzepten und Materialien, um wirklich sehr systematisch auch Vorgesetzte noch mal daran zu führen, damit sie noch professioneller werden.
Das Thema PTBS ist in der Bundeswehr angekommen. Professor Zimmermann hat ein Zentrum für die Behandlung der Krankheit aufgebaut. Es werden Studien durchgeführt und Vorgesetzte geschult. Mehr als 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg. Damals gab es die ersten sogenannten Kriegszitterer. Der Stellungskrieg, die Gasangriffe, dieser Horror hat Soldaten psychisch krank gemacht. Sie wurden von den Militärärzten damals verdächtigt, zu simulieren und Drückeberger zu sein. Sie wurden in Einzelhaft gesteckt, mit Stromstößen in Anführungsstrichen behandelt. Kehlkopfsonden wurden eingeführt, um den eisernen Willen zur Gesundung zu entfachen, wie es in der Militärmedizin damals hieß.
Und unter den Nationalsozialisten wurde das Bild des Schwächlings, der sich einfach mal zusammenreißen muss, weiter gepflegt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es erst in den 90er Jahren Einsätze für die Bundeswehr im ehemaligen Jugoslawien. Die Soldaten sahen dort Massengräber, suchten Kriegsverbrecher und waren an Geiselbefreiungen beteiligt. Ein Bewusstsein für PTBS gab es nicht.
Das entwickelte sich erst mit dem Afghanistan-Einsatz. 2004 erließ das Bundesministerium der Verteidigung ein, wie es hieß, Rahmenkonzept zur Bewältigung psychischer Belastungen von Soldaten. 2007 dann forderte die FDP die Einrichtung eines Kompetenzzentrums für posttraumatische Belastungsstörungen. 2 Jahre später wurde das Zentrum am Bundeswehrkrankenhaus in Berlin gegründet. Lange Jahre Chef des Psychotraumazentrums dort, Peter Zimmermann.
Wir sind ganz sicher in dem Versorgungssystem der Bundeswehr noch nicht an einem endgültigen Punkt angelangt. Wir haben Bereiche, die, glaube ich, im internationalen Vergleich sehr weit vorne sind. Unsere Versorgungsgesetzgebung zum Beispiel, die ist beispielgebend wirklich auch international. Deswegen ist, glaube ich, für mich das Wichtigste, dass man dieses Bewusstsein hat, dass man nie fertig wird, sondern dass man immer wieder anpasst, anpasst, anpasst. Und das, glaube ich, tun wir bei der Bundeswehr.
Heute gibt es zahlreiche direkte Ansprechpartner für Erkrankte. Einen Sozialdienst, der bei der Bürokratie helfen soll, und speziell ausgebildete Lotsen in den Kasernen, Angebote für die Angehörigen, Seelsorger und eine 24-Stunden-Hotline. Soldatinnen und Soldaten können anonyme Online-Tests zu verschiedenen psychischen Erkrankungen machen. Und es gibt den PTBS-Beauftragten im Verteidigungsministerium, Peter Zimmermann.
Auch bei Robert Müller wird schließlich eine PTBS festgestellt. Die Krankheit wird ihn wohl sein Leben lang begleiten. Seinen ersten Krieg, den in Afghanistan, hat Robert hinter sich. Den zweiten kämpft er immer noch weiter, den Krieg gegen seine Krankheit. Und der hört, wie er sagt, niemals auf.
Und auch der dritte Krieg für die Anerkennung der Einsatzschädigung durch Bundeswehr und Gesellschaft und gegen die Mühlen der Bürokratie geht für Robert wie für Annika und Alex weiter, wie wir in Folge 3 hören werden. Kann der neu eingeführte Veteranentag dabei helfen, zumindest das Bewusstsein dafür zu schärfen, welchen Schaden die Seele eines Soldaten oder einer Soldatin nehmen kann?
Ich glaube, dass mit der heutigen Sicherheitslage in Europa und hier in Deutschland, weil der Krieg ist nicht mehr in Afghanistan weit weg, sondern hier in Europa angekommen, wir spüren ihn auch. Da ist jetzt eine Chance, einfach die Gesellschaft abzuholen. Und das stimmt mich ein bisschen positiv.
Killed in Action – Trauma Bundeswehr ist eine Podcast-Serie von Christoph Heinzle, Kai Küstner und Shugaka Silav. Ich bin Julia Nachtmann. Mitarbeit Timo Robben. Technik Konrad Winkler. Produktion Jürgen Kopp. Redaktion Ulrike Thoma. Distribution Wiebke Nielsen. Der Podcast ist eine Produktion vom Norddeutschen Rundfunk 2025.
Weiter geht's mit den Folgen 3 bis 5 dieser neuen Staffel von Killed in Action am 22. Mai im Kanal von Streitkräfte und Strategien. Wer von euch noch mehr über das Karfreitagsgefecht und den traumatisierten Feldjäger Alex erfahren möchte, der sollte sich die erste Staffel von Killed in Action herunterladen. Dort erzählt Alex ausführlich von seiner Traumatisierung. In Staffel 3 lernt ihr Robert besser kennen.
Und hier noch eine Podcast-Empfehlung von uns. Alles Geschichte, der History-Podcast. Da geht's um historische Ereignisse, die die Welt erschüttert haben, wie die chinesische Kulturrevolution oder die Mondlandung. Aber auch um bahnbrechende Erfindungen, wie die Geschichte von Kanalisation und Toiletten oder auch des künstlichen Lichts. Alles Geschichte erzählt, wie die Hieroglyphen entziffert wurden und ist Robin Hood auf der Spur. Hat es den mutigen Bogenschützen überhaupt gegeben? Der Podcast reist sogar bis in die Steinzeit zurück, zum Ulmer Löwenmenschen und zu den ersten Mammutflöten. Hört doch mal rein und lasst euch überraschen in Alles Geschichte, der History Podcast. Den Link findet ihr in den Shownotes und alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.